Genau, wie freue ich mich, echte Gesichter vor mir zu sehen. Das hätte man nie gedacht, wie sehr man sich über solche Selbstverständlichkeiten freut, gell, die doch keine sind. Erfrischung für die Seele. Seid ihr schon? Ich könnte jetzt heimgehen, ich wäre schon erfrischt. Und was mich auch sehr erfrischt zu sehen, wie die neuen Räume. Wisst ihr was? Ich muss was beichten. Ich hatte vergessen, dass ich schon mal hier war. Bis Ute, ich habe gesagt, du führ mich hoch, wie ihr früher wart. Das gibt's nicht, dass ich mich an gar nichts erinnern kann. Ja, selber schuld, wenn ihr so ein riesiges Gebäude hier renoviert. Und sobald ich da reingehe, ah ja, genau, Klavier, Bühne, die Tische waren so, Frühstücksbuffet war draußen, ein paar geschickte Männer an der Technik und so weiter. Kam alles und das schöne Singen kam mir alles gleich wieder zurück. Wie schön das war bei euch. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, das Vorrecht, hier zu sein und ja, diese tollen neuen Räume zu sehen. Ich weiß, was das bedeutet für eine Gemeinde. Das ist nicht ganz ohne. Mein Mann ist Pastor und wir haben zwei Umzüge im Laufe unseres Gemeindelebens gehabt und oh, wir sind sehr, sehr froh, dass es geklappt hat und hier wird es auch klappen. Räume sind dazu da, um gefüllt zu werden, oder? Und hier gibt es viel, viel Platz für nach Corona, das wirklich voll zu füllen und das werdet ihr sicher machen. Genau, wie Ute sagte, ich komme ursprünglich aus England. Ich bin seit meinem letzten Besuch hier, bin ich wirklich eingeschwäbelt, weil ich mich einbürgern ließ, als Brexit geschah. Das Erste, was die Engländer alle gemacht haben, war ganz schnell aufs Landratsamt zu stürmen und Deutsche zu werden. Man kann ja immer noch beides sein. Das ist natürlich ein toller Vorteil. Wir haben vier erwachsene Kinder und Enkelkinder Nummer 8 und 9 im Anmarsch sind schon flott in dieser schönen Lebensphase, wo man so froh ist, wenn sie kommen und nach 2 Stunden dürfen sie ruhig wieder gehen und dann wiederkommen und sind sehr, sehr gesegnet. 3 Kinder sind auch bei uns in der Nähe in Reutlingen und der andere in Berlin. Und inzwischen bin ich ganz schön viel unterwegs, auch mit den Büchern und mit Frauenfrühstücken, Frauentreffen, Jugendtreffen auch, Frauenfreizeiten. Und finde es einfach schön. Ich habe immer das Gefühl, ich bin diejenige, die was lernt dabei. Und von den verschiedenen Gemeinden und Frauengruppen, die ich kennenlerne, bin ich immer bereichert und habe auch immer was dazugelernt und fühle mich sehr gesegnet, wie auch heute Abend hier. Kurz zu dem Büchertisch, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, dann habe ich das schon hinter mir seit dem letzten Mal. Ich habe so ein Frauenbuch, Kurs von Frau zu Frau, super für Hauskreise, für Zweiergruppen, gerade für Zeiten wie Corona. Mir fällt immer mehr ein, wie wichtig oder auch wie wichtig es ist, dass auch wir Frauen Frauen des Wortes sind. Frauen, die sich auskennen in der Bibel. Frauen, die gerüstet sind für egal, was für Zeiten kommen. Und mich belastet es manchmal, wie viele Frauen gerade in meinem Alter ein Stück weit aufgegeben haben mit ihrem Leben. Einiges schiefgelaufen vielleicht, eine Ehe mal kaputt, Kinder mal weg vom Herrn oder total weg vom Fenster, Krankheit, alles Mögliche. Und irgendwann mal dachte ich, nee, es gibt nichts, was uns disqualifiziert davon, feurig für Jesus zu sein. Keine Rückschläge, keine Schicksalsschläge. Und das war ein bisschen meine Antwort drauf, wie können wir wieder, vor allem in späteren Jahren, aber auch für junge Frauen, eine Ermutigung, ihr Leben reinzuhalten und wirklich in jungen Jahren Feuer und Flamme für Jesus zu sein. Also meine Tochter arbeitet es durch, auch mit kirchenfernen Frauen. Also scheint wirklich gut anzukommen. Das ist toll, frisch von der Presse. Roman Flucht nach Mattingly Hall, auch ein spannender. Oft werde ich gefragt, wie ich so gruselige Charaktere erfinden kann. Ich sage immer, ich erfinde sie nicht, ich beschreibe sie nur. Die gibt es überall. Und mit christlichen Werten untermalt, ohne dass man sich angepredigt fühlt. Sehr viel über Trauer, über Verlust, auch in dem Buch. Mein Buch über Kindererziehung, das war auch meine Antwort auf die chaotischen Jahre, wo ich dachte, aus diesen 4 Kindern wird nichts. Und ich habe gebetet, Herr, falls irgendwas doch aus ihnen wird, schreibe ich für Muttis, die in ähnlichen Situationen sind, die auch denken, aus denen wird nichts, ich bin nicht gut genug. Ich habe meinen Erziehungsstil manchmal 5-mal am Tag geändert. Das kann das sich, also ich habe alles nicht gemacht, was in den Büchern stand. Und nicht absichtlich, nur aus Verzweiflung manchmal. Und die sind alle was geworden. Ist das nicht schön? Also es ist eine kleine Ermutigung, lustige Geschichten. Meine Tochter hat das neue Vorwort. Mein Onkel war Pfarrer in der Arktis viele Jahre lang. Das ist ein tolles Buch für Kirchenferne, auch für Männer vor allem. Richtig Mannesmann-Buch über eine Kultur, die absolut nichts an Faszination verloren hat. Mein eigenes Buch, das war das erste, meine Kindheit in Afrika. Und dann heute Abend geht's aus diesen Büchern Sache, der Wunsch dazugehören, zuzugehören und Leben am reich gedeckten Tisch. Das sind einfach Bibelarbeiten lebendig gemacht, vor allem für die harten Zeiten im Leben. Dann habe ich schreibe auch für christliche Zeitschriften. Für Lydia habe ich einen Artikel drin, in dem neuesten Lydia habe ich ein paar draußen. Die Zeitschrift, die ich wirklich empfehle, ist Ethos. Da schreibt meine Tochter Jessica auch inzwischen für die Jugend Artikel, die Jugendliche brauchen Gründe. Warum? Warum sagt Gott dies und jenes? Warum steht das in der Bibel? Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, da gerade für die Jugendlichen richtig herausfordernde Artikel zu schreiben. Und mein neuestes Projekt, ich mache einen Podcast, Start in den Tag, 3 Minuten Kurzbibelarbeit jeden Tag an jedem Wochentag. Man kann das bei Apple und Spotify abonnieren oder auf der Website von Regatio aufrufen. Ich freue mich über jede, die dazu schaltet. Man kann auch vergangene Folgen nachholen. Man muss nicht jeden Tag das hören. Die sind alle auf der Website. Verschiedene Themen. Im Moment läuft gerade Leben am reich gedeckten Tisch. Letzten Monat, was macht man? Die ganzen Wünsche in der Bibel, die Gott nicht erfüllt hat. Die Gebete, die nicht erhört wurden. Einfach verschiedene Themen. Nächsten Monat die Fragen, die Gott stellt. Nächsten Monat ein Durchgang durch Paulus. Gedanken, die uns als Frauen besonders ermutigen können. Aber ich glaube, Männer hören das auch. Und man kann auch einen Newsletter abonnieren. Also ihr könnt gerne durchstöbern. Ich signiere auch sehr gerne und liebe gleich nach dem Treffen, wenn ihr Interesse habt. Vor allem, wenn ich an Widmung oder so schreiben soll, was ich sehr, sehr gerne mache. Aber jetzt das Buch. Das wichtigste Buch ist für mich, ist natürlich das Wort Gottes, und ohne dieses Buch hätte ich nichts anderes zu sagen. Auf jeden Fall nichts Anständiges. Meine Inspiration für alles, was ich mache. Erfrischung für die Seele, da könnte man so viele verschiedene Bibelstellen nehmen. Ich nehme eine jetzt, heute, der nicht so gut bekannt ist. Und ob du Jesus kennst oder nicht, kirchennah bist, Bibelkennerin bist oder nicht, ist egal, ich lese die Geschichte vor, die finden wir im Alten Testament. Wo, die Kamera, soll ich hier hingucken, damit die Livestream-Leute sich auch angesprochen fühlen? Oder wo guckt man bei euch? Was sind dieses? Da ist die Kamera, okay. Hallo Livestream-Leute, ich habe euch nicht vergessen. Toll, dass ihr dabei seid. Genau, und zwar Hesekiel 47. Und Hesekiel ist ein Buch, das ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Es ist eine der Propheten gegen Ende des Alten Testamentes. Und die Propheten waren die Männer, die die undankbare Aufgabe hatten, vom Gott her, dem Volk Gottes, kernige, deftige, markige Wahrheiten zu sagen. Manchmal sehr ermahnende. Weil das Volk Gottes, seine Aufgabe war, wirklich Gott zu vertreten auf dieser Erde, die Werte Gottes, die Gebote Gottes, der Welt zu zeigen, wie Gott sich das alles gedacht hat mit dem Leben. Gute Ehen vorzuführen, Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen, eine Gesellschaft. Wenn ihr die 10 Gebote anschaut, die manchmal so verpönt sind, manchmal denke ich, wenn wir alle nach diesen Geboten leben würden, bräuchten wir keine Polizei. Wir bräuchten wahrscheinlich viel weniger Psychiater. Wir hätten viel weniger verwaiste Kinder und viel weniger gebrochene Herzen, wenn wir das alles ernst nehmen würden. Und die Propheten wie Hesekiel waren gesandt von Gott, um das Volk an diese Dinge zu erinnern, diese Grundsätze. Hey, ihr habt einen anderen Chef, ihr lebt von einer anderen Welt her, und das ist Gottes Geschenk an die Welt. Das ist Gottes Art, die Welt dran zu erinnern. Hallo, ihr seid nicht ohne einen Schöpfer. Ihr seid nicht einfach Treibsand irgendwie oder irgendwas, was auf dem Wasser treibt, hin und her. Ihr seid dem Schicksal nicht ausgeliefert. Ihr seid gedacht, ausgedacht. Ihr seid geplant. Ihr seid kein Zufall. Es gibt einen Plan für dieses Leben. Es gibt einen Entwurf. Und das war der Job von diesen Propheten. Und die haben sich natürlich nicht immer sehr beliebt gemacht. Ihr Job war meistens, die Wahrheit zu sagen und dann dafür hingerichtet zu werden. und es trotzdem zu sagen, in dieser Angst und Einsamkeit zu leben. Hesekiel bekommt einen Traum. Er träumt in dieser Zeit des Exils, wo das Volk Gottes in die Diaspora vertrieben worden ist. Und er träumt von der Wiederherstellung des Tempels in Jerusalem. Er träumt von einer Rückkehr, von einer Buße, von einer Umkehr, von einem Neuanfang. Und am Ende dieses Traums sieht er vor seinen inneren Augen diesen Tempel. Und er darf in einen Strom hineinspazieren, er darf in kühles Wasser, man muss, wer in Israel war, weiß, wie brutal heiß es da ist. Und wie sehr Wasser eine Rolle spielt in der Bibel, die Erfrischung, die von Wasser kommt. Und er sieht, Wasser floss aus der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Wir sind in Hesekiel 47, für die, die es nachschlagen wollen. Und südlich vom Altar, im Tempel war ja ein Altar. Und er führte mich hinaus, durch das der Engel, der ihm da so eine Rundführung gemacht hat. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und dann hatte er eine Messschnur und ließ Hesekiel durch das Wasser gehen, Wasser bis ans Knie. Ihr müsst euch vorstellen, wie erfrischend das war in dieser Hitze. Ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Das Wasser nimmt zu an Masse und an Menge, je weiter es fließt. Das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen. Und jetzt wird's interessant. In Vers 7, am Ufer des Flusses standen sehr viele Bäume, diese und jene Seite. Und dann sagt der Engel zu ihm, dieses Wasser fließt hinaus in das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden. Überall, wo dieses frische Wasser hinfließt, normalerweise ist es umgekehrt. Wenn salziges Wasser in süßes Wasser, wenn es sich vermischt, wird alles salzig. Aber dieses Wasser wird alles süß. Es ist umgekehrt. Interessant, ein sehr schönes Bild. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, wird leben. Alles, was mit diesem Wasser in Kontakt kommt, fängt an, wieder zu leben, zu reden, zu singen, zu lachen, gesund zu werden. Das Salzwasser wird gesund werden. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und dann sieht er, wie Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Ihre Früchte werden als Speise dienen für die Nationen. Also man könnte wochenlang über dieses Bild reden. Kein Wunder, viele Jahre später ist Jesus eine Frau begegnet, die sehr viel Durst hatte am Jakobsbrunnen in Samaria. Und sie sagt zu ihm, er sagt, wenn du wüsstest, mit wem du redest, würdest du bitten, er würde dir lebendiges Wasser schenken. Und sie hat gesagt, dann gib mir was davon, dann würde ich nie wieder dursten. Und ich frage mich, man hätte auch diese Geschichte nehmen können heute Abend, aber ich frage mich, ob Jesus nicht an diesen Fluss gedacht hat, dieses frische, lebendige Wasser, was er selber anbietet. Und das ist seine Einladung an euch heute Abend. Ein Wasser, das die Welt nicht anzubieten hat. Alles ist umgekehrt hier, wie es normalerweise ist. Nicht Krankheit, nicht Corona ist ansteckend, sondern Gesundheit ist ansteckend. Überall, wo es hinkommt, wird alles gesund und lebt. Nicht der Garten verwandelt sich in eine Wüste, sondern die Wüste verwandelt sich in einen Garten. Bei Gott ist alles umgedreht. Immer, auch in deinem Leben. Da, wo er auftaucht. Ein paar kurze Punkte zu diesem Fluss. Und dann greif einfach das auf, was dich anspricht heute Abend. Nimm es mit, lies die Geschichte nach und auch die Querstellen, die anderen Stellen über Wasser, die so gut dazu passen. Das Wasser versiegt nicht. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch für das Neue Testament. Da werden viele wunderschöne Bilder, die uns helfen zu fühlen, was Gott meint, wenn er uns seine Grundsätze sagt. Das Wasser versiegt nicht, im Gegenteil, es wird immer tiefer, es blubbert, es gibt Kaskaden davon. Je weiter weg von der Quelle, desto mehr nimmt dieses Wasser an Dynamik und Kraft. 2000 Jahre nach diesen riesigen Sensationen in Jerusalem, nachdem Jesus gestorben ist, alles was und auferstanden ist, alles was mit Gott zu tun hat, das wird nicht müde, das wird im Laufe der Zeit kräftiger. Und Stärke, die Auferstehungskraft von Sonntags, Ostersonntag, ist nicht weniger geworden in 2000 Jahren. Die Begeisterung, die Dynamik, die Kraft, diese euphorische Freude, die herrschte an jenem Tag. Ich wünsche sie mir in unseren Gemeinden, in meinem Leben, weil sie ist nicht weniger geworden, nur weil 2000 Jahre verstrichen sind und Mann, viele, viele Theologen dazwischen gekommen sind, die gesagt haben, das ist nicht wirklich passiert. Es ist passiert, liebe Ladies, genauso stark heute wie damals. Dieses Fluss, es nimmt zu an Dynamik, auch ein Bild für unser Leben. Bist du begeisterter über Jesus, wenn du Christ bist heute Abend? Bist du begeisterter als am Anfang? Bist du, je älter du wirst, machst du immer mehr Lärm für Jesus und nicht weniger? Warum werden wir so langweilig? Gell? Ich sage zu unseren Frauen, und wenn wir alle 90 Jahre alt, wir rocken die Bude, wir kommen rein mit unseren Rollstühlen, unseren Rollatoren, und wir geben den jungen Damen einen Grund, hier zu bleiben und nicht in den Diskotheken ihre Freude zu suchen, oder? Nicht, weil wir ein cooles Programm immer zu bieten haben, sondern weil wir selber cool sind. Wir sind selber das coole Programm, wenn wir mit Jesus gehen. Ich denke, ich bin jetzt über 60 und ich dachte früher, eigentlich habe ich nichts mehr zu verlieren. Ich habe alle Fehler gemacht, die man nur machen kann. Ich habe mich blamiert, noch und nöcher. Meine Kinder finden mich nicht mehr peinlich, weil sie nicht mehr zu Hause sind und wissen nicht mehr, was ich alles anstelle. Irgendwann denkt ihr, ich gebe es euch einfach als Ermutigung weiter. Werde nicht schweigsam. Du kannst es dir leisten, jetzt einen richtigen Lärm für Jesus zu machen. Und wenn du dich einfach daneben benimmst, dann wird es irgendjemand dir schon sagen, keine Sorge. Aber je mehr es fließt, desto mehr nimmt zu. Die Freude am Herrn nimmt zu. Je näher wir an den Himmel kommen. Das ist schon starkes Tabak, weil wir machen einiges durch im Leben. Gerade heute, diese Woche, zack, zack, die Krebsdiagnosen kommen in Wochentakt in meinem Umfeld. Eine liebe Freundin, die hat bei uns die Frauenarbeit geleitet und letztes Jahr ALS-Diagnose. Und wir haben gebetet und ihr wisst, was ALS ist, was für eine doofe Krankheit es ist, wo die Muskelschwund gibt und der Kopf bleibt fit bis zum Schluss, gefangen in einem Körper, der sich nicht mehr bewegt und schreitet vor. Es ist, sie war eine Powerfrau mitten im Leben. Erste Enkelkinder kommen und da schüttelt, wie soll man da freudig bleiben? Aber wisst ihr was, gerade in solchen Umständen suchen wir dieses andere Wasser, das diese Welt nicht geben kann. Weil da hat die Welt keine Lösung drauf. Auch nicht auf meine Freundin Gabi, die jetzt auch noch einen Punkt auf ihr Leber entdeckt wurde und hat Blutkrebs, war im Stillstand, offensichtlich vielleicht nicht mehr im Stillstand. Und eins nach dem anderen. Und wir lesen in den Zeitungen, Corona bringt uns alle durcheinander, nimmt uns die Sicherheiten, die so selbstverständlich waren. Das ist kein Widerspruch zu dem, was hier steht. Es ist der absolute Schlüssel dazu. Je bälder, und junge Damen, wenn ihr zuhört, je bälder ihr im Leben merkt, dass diese Welt euch nicht glücklich machen kann, auch die feinste Liebe nicht, auch die tollsten Umstände, der tollste Job, Corona hat gezeigt, wie schnell das alles vorbei sein kann. Das sind die Zeiten, wo wir wählen, wo holen wir unsere Wasser her. Wer definiert uns? Von welchem Welt sind wir wirklich ein Bürgerinnen? Ich bin jetzt von Deutschland und England, aber eigentlich von woanders, vom Himmel her. Und die schwierigen Zeiten sind die Zeiten, die uns daran erinnern. Und ich denke, Corona war wirklich ein Wachrütteln für die Normalität des Lebens. Neulich zu einer jungen Gruppe gesagt, also, dass alles unsicher ist, ist nicht Ausnahmezustand. Das ist der Zustand, in dem die meisten in dieser Welt leben. Und wer sind wir in Deutschland, dass wir 70 Jahre Friede, Wohlstand, absolut berechenbares Leben hatten? Das gab es noch nie in Europa. In der ganzen Geschichte Europa gab es nicht. Aber so schnell ist es selbstverständlich. Und wenn irgendwas schief geht in deinem Leben, wenn die große Liebe doch nicht die große Liebe war, wenn ein Kind krank wird, wenn eine Krebsdiagnose auf dem Tisch liegt, wenn in der Gemeinde Spannungen gibt, wenn finanzielle Probleme oder irgendwelche Rückschläge im Leben, die sind immer Gottes Art zu sagen, hallo, du hast dich vom falschen Wasser ernährt. Es gibt lebendiges Wasser, es gibt einen Strom, der fließt aus dem Himmel, aus diesem Tempel Gottes. Die Quelle entspringt, also es versiegt nicht, es nimmt zu an Kraft. Die Quelle entspringt unter dem Thron Gottes. Im Lobpreis baut er seinen Thron. Hat man es nicht ein bisschen gespürt vorhin? Beim Singen dieser Lieder, da kommt eine andere Luft in unsere Seele hinein. Deshalb haben wir die Lieder, deshalb gibt es Lobpreis und Instrumente. Der Thron Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes, die Herrschaft Jesu in meinem Leben. Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Wer bestimmt? Wer hat das Sagen? Vor wem demütige ich mich? Alles im Leben kann ein Götze werden. Alles, was mir wichtig ist, als Gott selber. Es können auch ganz gute Dinge sein. Auch Corona darf uns nicht wichtiger sein als Gott selber. Auch unser Dienst in der Gemeinde darf uns nicht wichtiger sein als Gott selber. Unsere Familie nicht. Alles, was unter seiner Herrschaft, unter seinem Thron ist und, das, und wo er das Sagen hat, das fängt an zu gedeihen. Und wenn wir irgendetwas anbeten, außerhalb, an irgendeinem anderen Thron, auch als Christen, wenn Geld uns zu wichtig ist, Urlaub uns zu wichtig, Klamotten, unser Aussehen, unsere Freundschaften, unsere Beliebtheit, unser Job, irgendwas, selbst unsere Kinder dürfen uns nicht wichtiger sein als Gott selber. Dann kommt so ein Zersetzungsverfahren rein, wo Gott auf dem Thron sitzt in unserem Leben. Wir ihm suchen, nach ihm fragen, gedeiht alles andere? Und wenn nicht, dann gibt er auch Lösungen und Hilfe und Weisheiten, auch in den Spannungsfeldern zurechtzukommen. Die Quelle entspringt unter dem Thron. Wen betest du an? Und wenn du ihn noch nicht kennst und das alles für dich ganz neu ist, dass das Christsein so lebendig ist, dann lade ich dich ein, zurück zu dieser Quelle zu gehen. Vielleicht hast du Kinderlieder mal gesungen oder Taufe oder Konfirmation oder irgendwas in deiner Kindheit, irgendwelche Berührungen mit Gott gehabt oder mit Menschen, die Gott kennen, lade ich dich ein, zurück zu dieser Quelle zu kommen, die Bibel aufzuschlagen, Frauen zu suchen, vielleicht hier in der Gemeinde oder wenn du in eine andere Gemeinde Kontakte hast, die dieses Buch lieb haben und dem Herrn nachfolgen, häng dich an ihnen, komm sonntags in den Gottesdienst und fang an, ihn zu suchen. Dieses Wasser muss gesucht werden. Es wird nicht uns einfach zugeworfen. Die Frau am Brunnen musste darum bitten. Die Quelle, also versiegt nicht, entspringt unter dem Thron Gottes. Jetzt schnell ein paar weitere Punkte. Das salzige Wasser wird gesund. Offenbarung 22, wir finden diesen Fluss wieder. Wir finden die Knechte des Herrn, die ihm Tag und Nacht dienen. Habe ich schon gesagt, bei Gott ist alles umgekehrt. Nicht Krankheit ist ansteckend, sondern Gesundheit. Und eine Gesundheit, die viel mehr ist als nur körperliche Unversehrtheit. Das ist für Gott nicht Gesundheit. Gesundheit ist das, was hier drinnen anfängt. Und dann irgendwann mal, wenn unser Körper nicht mehr mitmacht, wenn die Seele bei ihm zu Hause ist, dann haben wir da auch da Hoffnung. Wir können mit unserem Anliegen kommen. Wir können anfangen, ihn anzubeten. Was will der Herr, dein Gott von dir? Micha, noch ein Prophet, hat gesagt, als Gnade zu lieben, Gerechtigkeit auszuüben, demütig mit deinem Gott zu wandeln. Wenn du Gott fürchtest, fürchtest du nichts anderes, steht an einer anderen Stelle. Wir sollen zittern an seinem Wort, wenn wir sein Wort hören. Die Bibel redet sehr viel von dieser Furcht Gottes. Das ist nicht Angst, das ist nicht etwas, das ist nicht etwas Negatives, es ist eine tiefe Ehrfurcht, Respekt und Ehrerbietung. Irgendwas werden wir anbeten in unserem Leben. Es gibt keine freie Zone, wo wir nicht beeinflusst werden. Die Frage ist immer, wen beten wir an? Wer nimmt uns in Beschlag? Womit beschäftigen wir uns innerlich? Das ist das, was wir anbeten. Dann kommen die Bäume, die erinnern uns an Psalm 1, gell? Der Gott fürchtet es wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, haben wir diesen Baum wieder, auch in Offenbarung wieder. Unabhängig von den Jahreszeiten, von den Wetterverhältnissen, von den Hochs und Tiefs des Lebens, dieser Baum hat seine Wurzel tief, tief an dieses Wasser geschlagen, holt seine Nahrung von ganz, ganz, ganz weit unten. In Psalm 1 steht er, so ein Mensch, der so wie ein Baum ist, der sitzt nicht im Sitz der Spötter. Der passt auf, mit wem er zusammen ist, sondern er sinnt nach über das Wort Gottes, über deine Gesetze, Tag und Nacht. Habe ich ja gesagt, ich habe es mir ein bisschen zum Ziel gemacht, dass Frauen zu ermutigen, Frauen des Wortes zu sein, die Bibelkennerinnen sind, Bibelleserinnen sind, auch die schwierigen Stellen. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Er sandte sein Wort, er heilte sie. Viele Christen heutzutage suchen andere Mechanismen, irgendwelche Psychomechanismen, irgendwelche tolle Kniffs, irgendwelche extra Tricks, die mich heil machen können. Aber hier drin ist alles, was wir brauchen, all die Informationen. In diesem Buch begegnen wir dem lebendigen Herrn selber. Und er ist derjenige, der uns heil macht. Ich möchte euch ermutigen, zurück ins Wort. Wenn etwas Not tut in unserer Zeit, im Leib Christi in Deutschland, kirchliche Aufbrüche waren immer zurück zur Bibel. Zurück und nicht weit weg. Und nicht zerrüpfen. Und nicht drüber stehen und beurteilen, welche Teile nehme ich und welche nicht. Welche sind für mich cool, welche nicht. Nein, das Buch beurteilt mich, nicht ich das Buch. Und je mehr ich da mich unter dieses Wort stelle und herausfinde, was will Gott in meinem Leben, desto mehr fließt auch das Wasser und die Fröhlichkeit und die Gewissheit. Sein Wort wird zu unserer Sicherheit, zu unserer Quelle von Leben. Das muss seitdem ich das letzte Mal hier war, ist mein Papa gestorben vor 2 Jahren und war tiefer Einschnitt in mein Leben. Also 60 Jahre lang, wer unter dem Flammenbaum gelesen hat, was für ein Papa das war. Und ich saß im Flughafen in Birmingham und der Gedanke, zurück nach Deutschland, zurück in den Alltag, ich hatte mich gerade von ihm verabschiedet und ich wusste, das nächste Mal wird Beerdigung sein, das war es jetzt. Das war so wenn die Seele sich im Sinkflug befindet und du kannst dir nicht vorstellen, dass es jemals wieder hochkommt. Also das Gefühl von Verlust und Endgültigkeit. Und da hat meine Schwester mir geschrieben, ich sollte gerade einen Artikel für Ethos schreiben, der nächste Tag war Frist und ich hatte einfach nichts in meinem Herzen, was ich da erbaulich sein würde. Und dann habe ich die Stelle gelesen, was Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eine Bibelvers, den wir alle kennen, auch wenn wir nicht in die Kirche gehen. Du kennst von Händel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Meine Schwester schreibt mir kurz ein Mail. Es steht nicht, ich fühle. Es steht nicht, ich hoffe, ich denke, ich bete, ich glaube, nicht mal das. Es ist, ich weiß. Und das brauchen wir heute mehr denn je. Die Leute, die wissen, die Gewissheit. Ich bin gewiss, überzeugt, weder Leben noch Tod kann mich trennen von seiner Liebe. Römer 8. Es steht geschrieben, O Ton Jesus. Ich kenne den, an dem ich geglaubt habe. O Ton Paulus. Seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Da ist nichts mit vielleicht dabei. Nichts mit schön wär's wenn. Und wisst ihr was, je mehr wir dieses Wort lesen und lieb haben und glauben, desto mehr wird unsere Sprache, nicht in arroganter Weise, nicht besserwisserisch, aber eine sehr fröhliche Zuversicht. Jenseits des Grabes, jenseits des Todes sogar, diese Zuversicht. Und dann, wenn ihr die Charaktere in der Bibel kennenlernt, ihr werdet feststellen, dass die alle, die Gott begegnet sind, die sind völlig anders wieder aufgestanden und zurück in die Welt, erhobenen Hauptes. Weil sie sich ernährt hatten von einer anderen Quelle. Die Bäume bleiben frisch, auch wenn es Dürre gibt, auch wenn es keinen Regen gibt. Die wissen, wo sie ihre Wasser herbekommen. Das spricht auch für, wie dieses Wasser uns verändert. Die Bibel nennt es Heiligung. Die Heiligung, ohne die wir Gott nicht sehen werden. Ich finde es so super, wenn wir Gott gehorchen, ganz nebenher, werden wir recht genießbare Menschen. Das ist zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wer ist nicht gerne mit Menschen, die fröhlich sind, die Zuversicht weitergeben, die nicht nur um sich selber drehen die ganze Zeit, sondern die nach anderen schauen, die sich selber nicht sehr ernst nehmen, die sich entschuldigen, wenn sie was Blödes machen, die viel lachen, die Freude haben und die andere ermutigen und Blickkontakt suchen. Und wer ist nicht gerne mit solchen Menschen? So werden wir, wenn wir sehr viel Zeit mit Jesus verbringen. Irgendwie das Ich wird ein bisschen kleiner. Ist nicht mehr so interessant. Sondern er. Christus soll zunehmen, ich abnehmen, hat Johannes der Täufer gesagt. Und dann die anderen. Noch ein Punkt. Es fließt in der Nähe vom Altar. Wir kommen gerade von Ostern und Pfingsten. Altar steht für Karfreitag, für das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Was ist da passiert? Warum hat das so viel mit meinem Leben zu tun? Jesus ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie man von diesem lebendigen Wasser lebt, wie man an dieser Quelle sitzt. Er wird zum Außenseiter, damit die Außenseiter nach Hause zurückkehren können. Der, der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünde vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der, der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Und jetzt passt auf, der, der lebendiges Wasser anbietet, was hat er geschrien am Kreuz? Ich durste. Der Tausch. Er dürstet, damit wir trinken können. Er stirbt, damit wir leben können. Er wird von Gott verlassen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Das ist das Kernstück des christlichen Evangeliums. Der, der das Licht der Welt ist, wird von Finsternis umhüllt. Er nimmt das Schicksal auf sich, das mir in meinem verlorenen Zustand zugefallen wäre. Er zieht die Notbremse, er geht selbst den Weg, der für mich vorbestimmt war. Der Einzige, der nichts schuldet, bezahlt die ganze Rechnung. Christsein ist zu sagen, danke. Christsein ist, unsere Hand in seine zu legen und sagen, hier bin ich. Tu mit mir in meinem Leben, was du möchtest. In dir ist Leben, in dir ist Hoffnung, in dir ist sogar der Sieg über den Tod, weil er nicht dort geblieben ist. Er ist derjenige, der Sünde vergeben kann. Viele Leute heute fragen mich, ja, Sünde, ich habe doch niemals ermordet. Sünde ist alles, was sich um sich selber dreht. Paulus hat gesagt, wir sind alle drin, sitzen alle in der gleichen Sumpf drin von Sünde. Alles, was sickig in uns ist, alles, was nur nach Vorteilen sucht, das Fiese in uns, das Unfreundliche, das immer nach mir schauen. Puh, da kommt es ein bisschen näher. Und deshalb hat Paulus gesagt, wir brauchen alle Rettung. Zutiefst rettungsbedürftig, ob du jemanden ermordet hast oder nicht, ist völlig unrelevant. Wir brauchen alle diese Umkehr, diese Rettung, dieser Gang zum Fluss des Herrn. Mein Onkel hat das so erklärt. Er hat die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt und dann in Eskimo-Weise erzählt. Und Gott sitzt am Eingang seines Iglus, Nacht und Nacht wartet, horcht nach dem Bellen eines Hundes, nach dem Rufen des Hundeführers, nach dem Zischen der Schlitten auf dem Schnee. Und bei jeder Ankunft von einem Schlitten rennt er aus seinem Iglu und fragt als erstes, ist mein Sohn bei euch? Habt ihr meinen Sohn gesehen? Und er heult, wenn sein Sohn nicht dabei ist. Genauso sucht unser Vater im Himmel nach uns. Du musst nichts mitbringen, du musst nichts beweisen, um seine Gunst zu verdienen. Auch keine Tiere. Also die Eskimos wollten immer, dass man Tiere bringt, Tieropfer, um die Götter zu besänftigen. Und mein Onkel hatte das große Vorrecht, ihnen zu sagen, bei diesem Gott ist das Opfer schon gebracht worden. Der braucht es nicht. Er braucht nur deine Umkehr, dass du zurück zu seiner Quelle kommen willst, dass du siehst, du hast keine andere Chance, durchzukommen. Du musst nur sagen, ja, Herr, ich will nach Hause. Er ist auf der Suche nach dir, immer auf der Suche nach den Kindern, die er verloren hatte. Er verlässt sein Iglu, macht sich auf, stampft durch die Schneewehen, durch die eiskalte Nacht, durch die Stürme, nur weil er dich nach Hause bringen will. Und durch die Galaxien strömt, bis er in Bethlehem landet als kleines Kind, weil er dich nach Hause bringen will. Deshalb ist dieses Wasser lebendig, weil das ist, was jede menschliche Seele will. Jemand, der nach mir schaut. Jemand, für den ich kein Zufallsprodukt bin. Jemand, für den ich wichtig bin. Das ist doch die tiefste Sehnsucht in jedem Herzen. Und deshalb sind wir so verletzt, wenn Menschen uns im Stich lassen. Und deshalb sind das die Zeiten, wo Gott ganz besonders seine Arme ausstreckt, um zu zeigen, du bist bedingungslos geliebt. Du blühst erst dann auf, wenn du an diesem Wasser gepflanzt bist und deine Wurzel streckst zu diesem lebendigen Wasser. Wie hieß sie, deine Tochter, flüsterte die Frau, die ihr Baby gerade verloren hatte, durch Tränen hindurch. Sie hieß Jacqueline, antwortete mein Onkel. Ich durfte nie erleben, wie sie ihre ersten Schritte macht, ihre ersten Worte spricht. Genauso wie du, liebe Flossi, nie erleben wirst, wie deine Maria ihren ersten Schlitten führt. Oder ihr nie beibringen wirst, wie man eine Parka näht. Aber jetzt haben wir gemeinsam unsere kleinen Mädchen zurück in die Hände Gottes gelegt. Sie spielen jetzt schon auf Schlittenbahnen und Schneehügeln, wo es keine Tränen, kein Leid mehr gibt. Bald, sehr bald, werden auch wir dorthin kommen. Bis dahin müssen wir, du und ich, tapfer sein und anderen in ihrem Leid helfen. Schau, hier kommt dein Ehemann. Der ozeanblaue Himmel, der über dem Meer strahlte, bildete einen starken Kontrast zu dem Elend, das Jack gerade hautnah erlebte. Die Tage wurden länger, eine Ahnung von Frühling hing schon in der Luft. Bald würden sich die erste Eisplatte spalten, das Land würde sich wieder mit Leben füllen. Mein Onkel seufzte, füllte seine Lunge ein letztes Mal mit der eiskalten Meeresluft und kehrte zum Schulhaus zurück. Und dann gibt es diese Momente, wenn ich bete mit meiner Freundin, die ALS hat. Menschlich gesehen ist es hoffnungslos, die Situation. Aber ab und zu ist es einfach ein Gefühl von Frieden plötzlich da im Raum. Und man spürt und man weiß, das Wasser fließt. Es fließt aus dem Thron. Es fließt in den Sand, in das Salzwasser. Es wird alles gedeihen. Und es hat nichts mit nur diesem Leben zu tun. Das ist nur der Anfang. Das Wasser fließt erst recht jenseits. Deshalb ist selbst der Tod, seitdem wir Jesus kennen, nicht mehr ein Problem. Und Zeiten wie Corona, Zeiten, wo wir müde werden, sind nichts anderes als Gottes Einladung, Gottes Art, dich zu stupsen und zu sagen, komm doch zurück an die Quelle. Seht die Blumen auf dem Felde an. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, aber euer Vater im Himmel hat ein perfektes Kleid für jede einzelne von ihnen. So ähnlich steht es doch in der Bibel, sagte Ellen. Das ist das Kindermädchen in diesem Buch, das letztlich die Heldin wird. Ich weiß auch nicht, was der liebe Gott sich dabei denkt, ein gottesfürchtiges Familienoberhaupt wie deinen Vater und seine Familie in so ein Unglück zu stürzen, mit solchem Leid heimzusuchen. Seit Wochen liege ich nachts wach, ich hadere mit meinem Schöpfer. Warum werden die Bösen belohnt und die Gerechten gestraft? Ja, und was antwortet dein Schöpfer? Die Frage nach dem Warum beantwortet er ja grundsätzlich nicht, Jasmin. Und das meine ich nicht respektlos. Aber irgendein Wozu gibt es in jeder Widrigkeit, nur wir erkennen es nicht gleich. Unsere einzige Aufgabe ist, ihm zu vertrauen. Irgendwann werden wir wissen, warum. Oder wir werden nicht mehr fragen, warum, weil die Frage selber überflüssig geworden ist. Das ist es, ich kriege nie Erklärungen von ihm, hätte ich gerne, ich habe aufgehört zu fragen. Aber ich weiß, es gibt einen Ort, wo die Fragen überflüssig werden. Und das ist am Kreuz von Golgatha. Dass ich, wenn ich auf dieses Kreuz schaue, die alten Kirchenväter haben es besser geblickt als wir. Auch Haupt voll Blut und Wunden schaue ich zu jenem Kreuze hin. Die Last meiner Sünde trug Jesus, der Herr, der Blick auf das Kreuz. Und die Antworten kommen nicht, die Erklärungen kommen nicht. Warum ich und nicht der, warum, wieso, weshalb, meine Schuld, deine Schuld, warum? Sondern das Herz kommt zur Ruhe und die Frage wird nicht mehr gestellt. Wenn ich sehe, was er für mich getan hat, habe ich keine Fragen mehr. Denn das reicht für Zeit und Ewigkeit. Das reicht auch, wenn unsere Zeit kommt und der Tod an der Tür klopft. Wir dürfen jetzt schon wissen, auch dieses Grauen ist weg. Auch die Angst vor Corona ist weg. Angst ist ein schlechter Ratgeber, liebe Damen. Natürlich müssen wir rücksichtsvoll und vernünftig leben, aber nicht von Angst getrieben. Das Evangelium muss gepredigt werden. Die Kinder müssen unterwiesen werden. Menschen müssen für Jesus gewonnen werden, in schlechten wie auch in guten Zeiten. Das ist das Wasser, das fließt. Und das wünsche ich euch vom ganzen Herzen, dass ihr an diesem Wasser angeschlossen seid und bleibt. Und wenn du dieses Wasser nicht kennst, wie gesagt, jetzt ist immer die Zeit zu sagen, Herr, ich will zurück an die Quelle. Und alles, was es braucht, ist ein Gebet, ein Ja, Herr, hier bin ich. Und dann die Entschlossenheit und jetzt lebe ich auch für dich. Ich will nicht nur Erfahrungen mit Gott. Ich will die Nachfolge Jesu, ich will tun, was er sagt. Weil ein Teil von dieser Quelle ist das tiefe Vertrauen. Wenn ich ihm gehorche, mit ihm gehe, das ist da, wo ich mein Glück finde, für Zeit und Ewigkeit. Nicht immer einfach. Manchmal ist es ganz schön schwer. In vielen Ländern opfern Christen sogar ihr Leben für dieses Evangelium, weil sie ein Glück gesehen haben, jenseits dieser Welt. Es ist einfacher für sie, das zu sehen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Aber auch wir in einem Land, wo es immer noch Sicherheit und Freiheit gibt, dürfen nach dieser Stadt suchen, die Fundamente hat, die Gott selber gebaut hat. Dieser Tempel, dieses lebendiges Wasser, der von dem Tempel rausgeflossen kommt, Leben bringt, überall, wo es hinkommt. Gemeinde ist nur eine kleine Station davon, so eine Filiale von diesem Fluss. Und ich denke, das seid ihr auch, ein Ort der Anziehungskraft, wo durstige Menschen kommen, trinken dürfen, erleben dürfen, wie das salzige, verkalkte in ihrem Leben wieder heil wird. Ich möchte ein Lied singen, als vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr es kennt, singt mit, als Gebet am Schluss. Und vielleicht während ich singe, einfach bring das vor Gott, wenn irgendein Punkt dich angesprochen hat oder dich ein bisschen gekitzelt hat, gestichelt hat, dann lade ich dich ein, einfach mit Gott das zu klären und nach dem Gottesdienst vielleicht ein Gespräch zu suchen mit einer der netten Mitarbeiterinnen hier und auf jeden Fall Sonntag einzutragen. Zurück in die Kirche, zurück in den Gottesdienst, den Herrn suchen und das zu einem richtigen Ziel machen in meinem Leben. Ich muss klare Sachen mit Gott machen und wissen, dass ich gepflanzt bin an dem richtigen Fluss. Und sein Wort zeigt uns, wo dieser Fluss zu finden ist. Mein höchstes Gut ist Christus, mein Erlöser.
Thank you.
Einladen, an diese Quelle zu kommen. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung. Alle Dank und Ehre sei nur ihm. Ist mein Lauf dann vollbracht, bleibt mein Lied für eure Aufmerksamkeit.